Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 19. Mai 2025, kurz nach 22 Uhr. Und ich denke, den heutigen Podcast kann ich tatsächlich auch mal recht kurz halten, denn es ist heute tatsächlich an den Börsen nicht allzu viel passiert. Und das muss man allerdings dazu sagen, das ist eigentlich sehr positiv, denn vorbörslich sah es in den USA noch nach einem relativ schwachen Handelstag aus. Und Hintergrund hier war natürlich die Abwertung der US-Staatsschulden durch die Ratingagentur Moody's am vergangenen Freitag nach Handelsschluss. Und von daher, über das Wochenende, der Dow Jones wurde außerbörslich mit etwa minus 400 Punkten taxiert. Das war jetzt auch kein Beinbruch, aber eben auch nicht schön. Der Nasdaq, der sollte eigentlich relativ unverändert sein. Dann aber öffneten heute Nacht die Futures beim Dow Jones, die etwa minus 400 Punkte, die haben einigermaßen gepasst. Der Nasdaq verlor dann aber ja sukzessive immer mehr und hat dann teilweise ebenfalls vorbörslich auch um die 400 Punkte verloren, war wieder im Prinzip dann an der Marke von 21.000 Punkten dran. Er hat sie dann aber letztendlich verteidigt und zum Handelsende, muss man sagen, sind wir dann ja mit leicht grünen Vorzeichen sogar aus dem Handel gegangen. Schauen wir uns aber erst einmal an, was heute in Deutschland passiert ist und da natürlich beim deutschen Aktienindex DAX, der ein Plus am Ende hingelegt hat von 167,55 Punkten oder 0,7% auf Xetra Schlusskursbasis 23.934,98, also 23.935 könnte man auch sagen. Schaut man sich die nachbörslichen Kurse an, liegt der DAX sogar über der Marke von 24.000, weil die US-Indizes eben zum Handelsende hin noch einmal Gas gegeben haben. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Kia, Gen, Porsche Automobilholding und Volkswagen. Die Autowerte also generell unter Druck. Porsche Automobilholding, da ist ja im Prinzip hauptsächlich die VW-Beteiligung der Porsche-Familie gebündelt. Und ja, wenn Autoaktien, insbesondere die Vorzugsaktie von VW, heute unter Druck im DAX standen, dann verlieren die da auch. Allerdings muss man bei VW auch dazu sagen, ich kann mir gut vorstellen, ich habe jetzt die genauen Daten nicht da, dass das hier vielleicht der Dividendenabschlag war, der hier zu diesem Minus geführt hat. Dann wäre es eigentlich kein reales Minus, zumindest kein so großes. Ja, das muss man dann sehen, wie das bei Porsche Automobilholding ist, ob die ja auch eine Dividende ausgezahlt haben. Auch das weiß ich jetzt nicht, da ich jetzt, wie gesagt, kein Dividendenspezialist bin und mir jetzt hier nicht extra die ganzen Termine herausgesucht habe, aber die sind aktuell in der Dividendensaison und da sollte man definitiv immer auf sowas achten. Ich habe tatsächlich jetzt kürzlich auch eine Dividende bekommen von Ping An Insurance, der chinesischen Versicherungsgesellschaft, und ja, von daher, wie gesagt, da ein bisschen drauf achten, gerade wenn es im DAX ein größeres Minus bei einem Einzelwert gibt. Das kann natürlich auch mal real sein, keine Frage. Bayer hat ja da in den letzten Jahren, muss man schon sagen, öfter mal gezeigt, was da nach unten möglich ist, aber auch einige andere. Aber gerade in der Dividendensaison, wie gesagt, sind das oftmals auch Dividenden, die hier für die entsprechenden Abschläge sorgen. Bei Kia Gen weiß ich jetzt auch nicht, ob es eine Dividende gab. Das Minus mit 0,6% oder 0,54%, um genau zu sein, hält sich aber in Grenzen. Und generell muss man sagen, ich bin für diesen gesamten Sektor der Laborausrüster. Und da gehört natürlich neben einer Kia Gen sicherlich auch eine Thermo Fisher Scientific dazu, die Kia Gen ja schon mal schlucken wollten. Da gehört aber auch eine Sartorius aus Deutschland dazu, eine Danaa aus den USA, bin ich eigentlich relativ optimistisch. Die Unternehmen haben natürlich in der Vergangenheit das Problem gehabt. Durch die Covid-Pandemie wurde natürlich bei den ganzen Labors bestellt, was das Zeug gehalten hat. Und als dann die Pandemie plötzlich vorbei war, haben die natürlich Überbestände gehabt, die sie jetzt erstmal verbrauchen mussten. Das ist das eine Problem, was natürlich die geschäftliche Entwicklung zunächst für einen Boom und dann für einen Bust in der Geschäftsentwicklung dieser Unternehmen gesorgt hat. Und am Aktienkurs oder im Aktienkurs war das dann ähnlich zur Corona-Zeit. Da dachte man auf einmal, die Bäume wachsen in den Himmel. Diese Unternehmen, die eigentlich immer nur so mit 3-4%, 5%, vielleicht mal 10% beim Umsatz und vielleicht einen Tick stärker beim Gewinn wachsen, die würden jetzt in Zukunft da reihenweise zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn fabrizieren können. Und das war natürlich überzogen. Und deswegen hat dieser Sektor in den letzten Wochen und Monaten deutlich auf die Mütze bekommen. Aus meiner Sicht ist hier aber das Schlimmste vorbei. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan von Aktien wie Sartorius, von Kia Gen, von Thermo Fisher Scientific und insbesondere auch von Danaa. Und von daher, wie gesagt, sollte man sich diese Werte eher mal genauer anschauen. Die Gewinnerseite: Münchner Rück, Rheinmetall, Siemens Energy. Ja, Rückversicherung. Münchner Rück, generell Versicherungsaktien laufen schon seit einiger Zeit gut. Hier muss man aus meiner Sicht nur ein bisschen so aufpassen. sind natürlich auch gute Dividendenzahler. Auch da kannst du zu Dividendenabschlägen kommen. Aber generell sind die ganzen Versicherungsaktien jetzt in den letzten 2, 3 Jahren sehr gehypt worden, weil man gesagt hat, okay, die haben stabile Geschäftsmodelle. Das geht hier nicht wie im Tech-Sektor mal auf, mal ab und auch nicht so zinssensitiv. Abgesehen davon, selbst wenn, man hat bei steigenden Anleihezinsen natürlich profitiert, dass man da auch ja wieder Geld sicherer anlegen konnte in US-Staatsanleihen und dann teilweise dafür selbst auf der kurzen Frist 4-5% bekommen hat, was diesen Konzernen halt in die Karten gespielt hat und immer noch so ein bisschen spielt. Aber die Aktienkurse sind halt schon sehr weit gelaufen und da muss man aufpassen. Dann Rheinmetall, die Rüstungsaktien, da gibt es immer mal zwischendurch wieder einen Dämpfer und dann kommen sie wieder. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Generell klar, gerade Europa, Deutschland möchte jetzt in den nächsten Jahren aufrüsten, hat da auch viel Geld für freigemacht mit diesen Sonderschulden, die die Regierung sich da hat genehmigen lassen. Und das ist auch alles nachvollziehbar. Nur das Geld wird natürlich jetzt nicht in ganz kurzer Zeit in diese ganzen Rüstungsprojekte fließen. Das sind Projekte, die teilweise über mehrere Jahre laufen und auch über mehrere Jahre dann abgerechnet werden. Und man hat hier, glaube ich, in Zukunft so einen ähnlichen Effekt, wie ich ihn gerade eben bei den Laborausrüstern beschrieben habe. Aktuell hat man hier einen Boom, da sieht man die Bäume in den Himmel wachsen, da kauft man diese Aktien und das kann auch noch einen Tick anhalten. Ich hätte dann den Rheinmetall schon bei 1.000 Euro kritisch gesehen und eher vielleicht sogar als Shortkandidat. Mittlerweile stehen wir fast beim Doppelten. Aber wenn es denn hier mal dazu kommt, dass hier wieder die Realität einkehrt, dass sich Investoren Gedanken machen, dass die Bäume eben nicht in den Himmel wachsen, dafür auch nochmal 5 Euro ins Phrasenschwein, dann kann es hier in diesem ganzen Sektor eben richtig auf die Mütze geben und dann kann ein Rheinmetall auch sehr schnell wieder bei 1.000 oder zumindest bei 1.200 Euro stehen. Eine Renke kann sich dann auch durchaus mal ja um ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte verbilligen und auch eine Hensoldt ist mir aktuell definitiv zu teuer. Ja, und Siemens Energy, da muss man sagen, das war von meiner Seite aus eine Fehleinschätzung, habe ich ja schon öfter zugegeben. Die Aktie, das Unternehmen stand ja mal fast vor der Pleite, es brauchte Staatsbürgschaften. Man hat da aber den Siemens-Konzern, den Mutterkonzern mit ins Boot geholt. Das hat man damals recht gut gemacht. Da muss man das Wirtschaftsministerium damals unter Führung von Robert Habeck auch mal loben. Und ja, die Aktie hat ein riesen Comeback gefeiert, zum Teil Sonderkonjunktur auch in den USA, weil man hier ein Anbieter von Spezialmaterialien war, die es so von keinem anderen zu liefern gab. Und dementsprechend hat die Aktie sich jetzt seit diesen Tiefskursen fast verzehnfacht, muss man sagen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Allerdings auch hier, die Frage ist halt, wie lange geht die Rallye noch? Und wenn die Rallye mal abebbt, ja, wie tief und wie schnell fällt es dann? Denn wir hatten das in der Vergangenheit ja öfter, dass kurzfristig Hypes entstanden sind in verschiedenen Sektoren, dass Aktien durch die Decke gegangen sind und als dann irgendwann mal die Realität wieder eingekehrt ist, dann gab es richtig auf die Mütze. Die Laborausrüster, auch hier, wie gesagt, ein gutes Beispiel. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Plus von knapp 244 Punkten, 243,97, um genau zu sein, oder 0,82%, 30.131,65. Verliererseite Aixtron, Carl Zeiss Meditec, Evotec. Ja, Aixtron muss man sagen, die Aktie hatte sich zuletzt ein bisschen berappelt, als sie noch über 40 war, vor 1,5 Jahren, hatte ich oftmals davor gewarnt, weil sie viel zu teuer war auf diesem Niveau. Mittlerweile ist sie stark eingebrochen, muss man sagen, in den USA. Der Konkurrent Wolfspeed, die ehemalige Cree, hat auch Probleme. Und zuletzt, wie gesagt, konnte sich die Aktie ein bisschen berappeln. Heute jetzt der Rücksetzer, kann eine Bodenbildung durchaus werden. So im Bereich 10 bis 12 Euro hätte ich eigentlich sowieso einen Boden gesehen. Der ist dann teilweise, ist die Aktie aber noch unter 10 Euro gefallen. Aber noch ist das, ja, steht das nicht fest, ob das klappt. Und dementsprechend muss man das beobachten. Es gibt derzeit da keinen Grund, irgendwas zu machen, weder auf der Long- noch auf der Short-Seite. Dann Carl Zeiss Meditec, sehr gutes Unternehmen im Bereich, ja, auch Augenoptik, Augenkorrekturen mit Lasern und so weiter. Da hat man in China einen sehr, sehr großen Markt. Die chinesische Konjunktur lief insbesondere in den letzten 1, 2 Jahren natürlich alles andere als rund. Zuvor dann auch Corona mit den ganzen Lockdowns, die es da in China gab, war auch nicht gut. Und dementsprechend ist die Aktie von Carl Zeiss Meditec zwischenzeitlich auch abgestürzt, weil sie eben ein sehr starkes China-Geschäft hat. Allerdings, hier ist die Bodenbildung schon weiter vorangeschritten. Die Aktie hat jetzt zweimal so den Bereich 45 Euro angetestet, ist dann nach oben gedreht. Klar, aktuell stehen wir knapp unter 60, auch wenn es heute 3,5% knapp nach unten gegangen ist. Aber da muss man schon sagen, Rücksetzer so in den Bereich 50 wären eigentlich nochmal okay, vielleicht auch ganz knapp unter die 50-Euro-Marke. Auf der Oberseite muss man aber auch ganz klar feststellen, so wie sie unten bei 45 immer gut unterstützt war, ist sie zuletzt mehrfach so im Bereich 70 Euro auf der Oberseite abgeprallt. Ja, und das heißt, wir haben hier so eine Range, eine sehr, sehr breite Range von 45 bis 70 Euro. In der Range kann man sicherlich handeln, am unteren Ende der Range eher kaufen, am oberen Ende der Range dann verkaufen oder shorten, wobei shorten immer sehr, sehr schwierig ist. Da braucht man dann auf jeden Fall einen engen Stoppkurs, einen Stoppkurs für einen Short. Der muss dann also über dem aktuellen Niveau liegen. Und wenn die Aktie jetzt mal über 70 Euro schafft, dann würde sie ein charttechnisches Kaufsignal generieren mit Kurszielen von 85. Und mittelfristig sehe ich sie ohnehin so im Bereich von 100 und vielleicht noch einen Tick mehr. Ja, und Evotec, da hat ja Dr. Werner Landthaler einen schlimmen Abgang hingelegt vor auch etwas mehr als einem Jahr. Das Unternehmen versucht jetzt wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen mit neuem Management. Man hat einen neuen CEO zunächst bekommen, dann wurde zuletzt auch der CFO getauscht und die Aktie jetzt wieder so im Bereich knapp unter 7 Euro. Charttechnisch muss man sagen, ist heute der Rücksetzer von knapp 4% und auch unter die 7-Euro-Marke nicht schön. Aber wenn die Bullen das einigermaßen verteidigen können, wenn die Aktie jetzt in den nächsten Tagen nicht allzu viel tiefer fällt und dann wieder über 7 Euro steigen kann, dann könnte das auch ein endgültiger Boden sein. Ja, und die Gewinnerseite, Deutsche Lufthansa, Auto 1 oder Auto One Group und Renk. Was Renk angeht, habe ich mich ja eben schon dazu geäußert. Die Rüstungsaktien generell, da sehe ich zu viel Hype. Deswegen wäre ich da vorsichtig. Auto 1 oder Auto One Group, das war hingegen ja das Gegenteil von Siemens Energy, ein Volltreffer hier im Podcast. Habe die Aktie zu Kursen von 4, 5, 6, 7 Euro immer wieder positiv besprochen. Habe immer wieder gesagt, ich war da auch schon Kunde, hat alles gut geklappt. Das Unternehmen sieht eigentlich ganz gut aus. Die Bewertung ist nicht zu hoch. Ja, und mittlerweile hat sich die Aktie auch vervierfacht, verfünffacht und mehr. Und ja, aus meiner Sicht ist sie jetzt schon ein bisschen heiß gelaufen, muss man tatsächlich sagen. Kann durchaus sein, dass sie vielleicht noch ein bisschen Konsolidierung braucht. Sie ist ja zuletzt auch schon mal ein bisschen zurückgesetzt. Also das ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber wenn sie nachhaltig jetzt über die Marke von 25 Euro steigt, kriegen wir auch wieder frische Kaufsignale in Richtung 30 Euro. Und fundamental wird das dann zwar langsam so ein bisschen problematisch. 30 Euro vielleicht noch gerade so zu rechtfertigen, viel mehr aber nicht. Aus charttechnischer Sicht aber sieht die Aktie nach wie vor gut aus. Ja, und die Deutsche Lufthansa, was will man dazu groß sagen? Die Aktie zuletzt teilweise auch im Steigflug begriffen, dann aber natürlich auch zwischenzeitlich mal wieder abgestürzt. Jetzt beginnt wieder so ein kleiner Steigflug. Charttechnisch muss man sagen, liegt so knapp unter 7 Euro, 6,75, 6,80. Also nicht viel über dem aktuellen Niveau. Ein Widerstand im Markt, wenn der rausgenommen werden kann, wäre nochmal eine weitere Rallye in Richtung 8 oder den alten Hochs im Bereich 8,20, vielleicht sogar 8,25 möglich. Viel höher sehe ich die Aktie allerdings nicht. Generell mit dem Luftfahrtbereich habe ich nach wie vor so meine Probleme. Ich würde da tatsächlich nur auf ausgewählte Unternehmen setzen, wie zum Beispiel eine Airbus, wie zum Beispiel eine Boeing insbesondere. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen weitergeht im Bereich Instrumental Landing Systems, die französische Thales auch noch, aber ansonsten Fluggesellschaften, da bin ich jetzt nicht so der ganz große Fan, weder von einer Ryanair noch von einer Lufthansa-Aktie oder wie sie da alle heißen mögen. Warren Buffett hat ja in der Vergangenheit mal gesagt, am einfachsten wird man Millionär, indem man Milliardär ist und in die Aktien von Fluggesellschaften investiert. Hat das leider teilweise selber nicht beherzigt, ist dann selber auch drauf reingefallen, wenngleich er auch mit Corona sicherlich ein bisschen Pech damals hatte. Aber generell, wie gesagt, Fluggesellschaften, das muss man sich nicht unbedingt antun. Ja, dann der SDAX, heute auch mit einem Plus von knapp 75 Punkten, 74,85, um genau zu sein, oder 0,45%, 16.643,79, Entschuldigung, der Schlusskurs. Verliererseite Süß Microtec, Borussia Dortmunds Economy. Süß Microtec hatte ich auch ähnlich wie bei Alstron zu den Höchstkursen 70, 80 Euro immer wieder vorgewarnt, dass da viel zu viel Hype drin ist, dass man sicherlich auch ein KI-Gewinner ist mit seinen Maschinen, die die Chip-Hersteller wiederum brauchen, aber dass man eben kein so großer Gewinner ist, dass die Aktie derart gehypt werden hätte müssen. Und mittlerweile ist der Hype auch wieder raus. Die Aktie hat sich von den Höchstkursen mehr als halbiert, zuletzt wieder ein bisschen nach oben gekommen. Ich glaube aber, dass Süß Microtec, und ich kenne das Unternehmen seit neuer Marktzeiten, nach wie vor sehr zyklisch bleibt. Und das war in der Vergangenheit schon öfter so, dass sie zwischenzeitlich mal Hypes hatte, wo die Aktie dann durch die Decke gegangen ist. Anschließend fiel sie immer wieder in sich zusammen, wobei man sagen muss, sie fiel nie auf die alten Tiefs quasi zurück. Also es gibt durchaus längerfristig auch sowas wie einen Aufwärtstrend. Aber dennoch würde ich mir sowas nicht unbedingt ins Depot packen und schon gar nicht, ja, wo die Aktie immer noch vergleichsweise hoch eigentlich steht. Wenn, muss man versuchen, sie ganz tief im Zyklus zu kaufen, also tief vom Kurs her. Und ja, das ist derzeit noch nicht gegeben. Dann Borussia Dortmund, da gab es wohl eher, ja, Sell the Facts, Gewinnmitnahmen, nachdem sich das Unternehmen ja jetzt oder der Verein für die Champions League qualifiziert hat am Wochenende beim letzten Bundesligaspieltag. Und Ceconomy, der neue Digitalminister, den wir bekommen haben, der ist ja der ehemalige Chef von Ceconomy. Das heißt, die suchen jetzt auch einen neuen CEO. Und das führt natürlich hier so ein bisschen Unsicherheit. Die Aktie konnte sich zuletzt ja ganz gut berappeln. Jetzt mit dieser Unsicherheit, dass man da auch einen neuen Chef jetzt braucht, ist die Aktie jetzt so ein bisschen auf Tauchstation gegangen. Generell ist das aber auch kein Unternehmen, muss ich ganz klar sagen, wo ich jetzt schon sagen würde, dass die auf einem nachhaltig erfolgreichen Pfad sind und dementsprechend in diese Aktie auch nicht unbedingt investieren. Die Gewinnerseite: Jonas Group, SFC Energy und Salzgitter. Jonas Group haben wir auch im Musterdepot. Das TAX-Service haben wir damals bei Kursen von, glaube ich, 16 Euro gekauft. Teilweise gab es da Kritik, weil die Aktie noch ja, eine 12 vor dem Komma hatte. Wir haben auch zwei Tranchen gekauft, also haben einmal einen Nachkauf getätigt. Und zuletzt wurde die Aktie dann aber gefeiert. Bei 30 Euro gab es dann aber auch einige, die gefragt haben, soll man schon Gewinne mitnehmen? Ich habe gesagt, nein. Jetzt stehen wir bei 36,65, heute ein Plus von 3,7% knapp. Kann sich sehen lassen. Ich denke, die Aktie hat noch weiteres Potenzial. Durchaus in Richtung 40, später Richtung 45. Und dann schauen wir mal, wie wir da im Musterdepot ja disponieren werden. Dann SFC Energy, so ein bisschen aus dem Wasserstoffsektor. Ganz interessantes Unternehmen. Generell bin ich ja kein Freund von Wasserstoffaktien, aber das hier ist schon dann sehr speziell. Nicht so wie die meisten gehypten Werte, wo viel heiße Luft, wo viel Wasserstoff vielleicht drin ist. Und dementsprechend die Aktie habe ich schon länger auf der Beobachtungsliste, da habe ich in der Vergangenheit durchaus auch schon mal positiv besprochen. Nichtsdestotrotz auch hier, man hat sehr viele ja, zyklische Bewegungen hier gesehen, auch im Geschäftsverlauf. Zuletzt ging es da wieder steil nach oben. Charttechnisch muss man sagen, wenn die Aktie über die Marke von 25 kommt, hätte sie Luft zunächst mal bis zu den alten Hochs, die wir hier, ja, wann war das, im März gesehen haben, März diesen Jahres, im Bereich von 28 Euro. Und wenn es da auch noch drüber klappt, dann könnten wir Richtung 30 und höher gehen. Schaut man sich das langfristige Chartbild an, muss man sagen, sieht das jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Also von daher SFC Energy, einer der wenigen Wasserstoffwerte, die man sich tatsächlich mal oder den man sich tatsächlich mal auf die Watchlist packen kann. Ja, und Salzgitter, da gibt es natürlich zuletzt auch wieder Übernahmegerüchte. Generell muss man aber sagen, die Aktie, ja, wenn man sich die langfristig anschaut, war sie eher ein Rohrkrepierer, versucht aber jetzt seit einiger Zeit schon wieder einen Boden auszubilden. Der scheint auch gefunden worden zu sein, so im Bereich etwas oberhalb von 10 Euro. Von da hat sich die Aktie jetzt wieder ein bisschen auf nach oben gemacht. Immerhin schon über die 20 geklettert. Heutiger Schlusskurs war ja 23,02. Allerdings im Bereich so, ja, bis etwa 24, 25 Euro kann es noch weitergehen. Dann kommen erste Widerstände in den Weg und wenn es da drüber geht, dann wäre Luft Richtung 30 und da muss man weiterschauen, ob es da noch viel über die 30 gehen kann, denn dann wird es langsam auch schon wieder problematisch. Ist also kein nachhaltig erfolgreiches und besonders tolles Unternehmen, aber kurzfristig mag hier auch noch was gehen. Ja, und dann noch der TecDAX, heute mit einem Plus von 7,53 Punkten oder 0,2%, der schwächste der deutschen Indizes. Verliererseite, Carl Zeiss Meditec schon besprochen, Süß Microtec schon besprochen, Evotec schon besprochen. Die Gewinnerseite, Cancom, Hensoldt und Dionos. Ja, Cancom hatte ich zuletzt positiv erwähnt, so ein bisschen wie Bechtle, wie GFT. Die deutschen IT-Dienstleister, die sind ein bisschen unterschätzt worden, die kommen jetzt wieder so ein bisschen ins Laufen. Mein Favorit bleibt hier nach wie vor aber GFT. Dann Hensoldt eben schon so ein bisschen besprochen, Rüstungswert. Deswegen heute auf der Gewinnerseite, genauso wie Rheinmetall, genauso wie auch ein Renk. Aber da gilt natürlich wie bei den anderen das Gleiche. Bisschen heiß gelaufen, kann es jederzeit auch mal, wenn es tatsächlich denn ja die Aussicht gibt, dass der Ukraine-Krieg mal zum Beispiel enden könnte, kann es hier kurzfristig auf die Mütze geben. Und die Jonas Group als unseren Musterdepotwert habe ich ja eben schon besprochen, dass ich da durchaus weiter positiv gestimmt bin. Ja, dann kommen wir noch kurz zum amerikanischen Markt und hier zunächst zum Dow Jones. Und der war ja außerbörslich oder am Wochenende 400 Punkte Minus heute im regulären Handel, auch zunächst mal im Minus begonnen, dann aber doch recht zügig, muss man sagen, ins Plus gedreht, also so etwa zur Halbzeit und hat das dann bis zum Schluss gehalten, ist nicht ganz auf Tageshöchstkurs aus dem Handel gegangen, aber doch nah dran. Am Ende war es ein Plus von 137,33 Punkten oder 0,32% auf 42.792,07. Verliererseite Salesforce, Nike und Chevron. Die Aktien haben sich zuletzt zum Teil ganz gut wieder erholt. Gerade Salesforce war ja teilweise auch so ein bisschen ja, unter die Räder geraten, was nicht so ganz nachvollziehbar war, dass sie ganz klar ein KI-Profiteur sind, ohne dass sie jetzt hier groß in diese ganzen Rechenzentren investieren müssen, wie das andere tun müssen. Im Bereich 290, da war jetzt aber auch ein charttechnischer Widerstand, da ist die Aktie jetzt erstmal so ein bisschen abgeprallt. Alles in allem sieht das aber nach wie vor konstruktiv aus und gerade auch langfristig ist im Chart da auch nichts kaputt. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass Salesforce in auf Sicht von 1, 2, 3 Jahren deutlich höhere Kurse wieder schreiben wird. Dann Nike, zuletzt ganz schön erholt, muss man sagen. Ausgehend von einem Boden so im Bereich 52, 53 Dollar ging es in der Spitze bis etwa 64. Jetzt so ein leichter Rücksetzer. Der kann durchaus noch ein bisschen weitergehen. So Kurse um 60, vielleicht knapp unter 60 wären noch mal möglich. Da müssen die Bullen dann zugreifen, wenn das gelingt. Dann kann die Aktie weiter steigen und dann haben wir wahrscheinlich auch die Tiefs, die Korrekturtiefs in diesem Titel hinter uns. Und Chevron aus dem Ölsektor, da muss man sagen, der Ölpreis natürlich zuletzt auch auf Talfahrt. Das ist natürlich für den ganzen Ölsektor jetzt nicht unbedingt gut. Auch eine Chevron dementsprechend deutlich zurückgekommen. Aber auch die Aktie hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Auch hier sind Rücksetzer durchaus nochmal möglich. Wichtig ist nur, dass es hier nicht unter die bisherigen Tiefs so im Bereich 133, 132, 50 Dollar geht. Solange das hält, ja, kann das auch ein Boden sein, beziehungsweise ein Boden werden. Dann nehmen wir heute mal noch, bevor ich zu den Text komme, den S&P 500 dazwischen, der heute ein Plus von 5,22 Punkten oder 0,09% verzeichnen konnte, 5.963,60. Auch hier vorbörslich, außerbörslich sah es schon schlechter aus. Am Ende hat er es sogar ins Plus geschafft. Auch hier nicht ganz der Tageshöchstkurs, aber nah dran. Und auch hier, wie gesagt, insgesamt eine positive Entwicklung, weil auch hier die Dips gekauft wurden. Auf der Verliererseite ist Caesars Entertainment, AES und First Solar. Caesars Entertainment aus dem Glücksspielbereich so ein bisschen, ja, zielt ja schon vom Namen her auch so ein bisschen auf Las Vegas. Und da ging es heute 3,7% nach unten. AES Corp ist, glaube ich, aus dem Energiesektor, bin ich nicht ganz sicher. Hier ein Minus von gut 4%. Und First Solar, die Aktie ist ja zuletzt teilweise sehr, sehr volatil gewesen. Zunächst abgestürzt, dann gab es Kaufempfehlungen, sie ist regelrecht explodiert. Jetzt nehmen hier einige Anleger wieder ein paar Gewinne mit. Heute ein Minus von 7,6% auf knapp 165 Dollar. Alles in allem bleibe ich aber dabei. First Solar wird immer als Trump-Verlierer gesehen und ist das sicherlich in gewisser Weise auch. Aber abgerechnet wird am Ende. Letztes Mal wurde sie auch als Trump-Verlierer gesehen, hat auch, als er dann an der Macht war in der ersten Amtszeit, erstmal deutlich verloren, aber nachdem die Amtszeit dann rum war, nach den 4 Jahren, war sie der große Gewinner, einer der besten Aktien zu Trump-1-Zeiten am Ende und ja, nicht ausgeschlossen, dass es ähnlich diesmal auch laufen könnte. Aber da muss man auch schauen, was da politisch noch passiert. Die Gewinnerseite dann Dollar General, Moderna, United Health Group, Dollar General aus dem Einzelhandelssektor zuletzt natürlich auch unter Druck gestanden, aber jetzt auch wieder schön berappelt. Es gab ja heute eher so ein bisschen Streit von Trump mit Walmart, weil Walmart gesagt hat, man muss die Preise anheben aufgrund der Zölle und Trump hat darauf hingeschrieben, ja, Walmart solle die Zölle gefälligst fressen und sie nicht die höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben. Ja, kann man sehen, wie man will. Wenn man sich anschaut, dass Walmart relativ dünne Margen hat, wird das so einfach, wie Trump sich das vorstellt, dann auch definitiv nicht funktionieren. Also, wie gesagt, ich bin ja grundsätzlich eher pro Trump, aber alles, was er jetzt macht, finde ich jetzt auch nicht immer gut. Und ja, Dollar General, so ein bisschen, ja, Discounter, muss man sagen, in diesem Bereich. Die Aktie, wie gesagt, tief gefallen, zuletzt erholt. Charttechnisch das Problem, sie hängt so an der 100-Dollar-Marke. Da müsste sie drüber für ein Kaufsignal und das hat sie jetzt auch heute mit plus 5% noch nicht geschafft. Schlusskurs 98 Dollar und 18 Cent. Moderna zuletzt regelrecht abgestürzt aus dem mRNA-Bereich, war ja damals eine der Impfaktien, genau wie BioNTech und auch andere, Novavax beispielsweise, die heute auch stark zulegen konnten, phasenweise, ja, weil sie eine neue Impfung gegen Covid zugelassen bekommen haben. Also 15% waren es am Ende immer noch bei Novavax. Da frage ich mich nur, warum? Denn kein Mensch braucht das mehr. Aber gut, das sei mal dahingestellt. BioNTech hält sich auch vergleichsweise stark, muss man sagen. Moderna hingegen ist völlig abgestürzt. Und ja, da muss man derzeit eigentlich bei all diesen Aktien nicht viel machen, aber insbesondere bei Moderna nicht. Denn die sind wirklich, wie gesagt, derzeit hart getroffen. Und da wird es einige Zeit dauern, bis sich das Unternehmen und auch die Aktie wieder berappeln können. Der Tagesgewinner hingegen im Dow Jones und auch im S&P 500 natürlich United Health Group. Warum? Ja, die Aktie ist zuletzt natürlich komplett abgestürzt. Gab es ja einen überraschenden Chefwechsel. Der Chef wurde gegangen, muss man vielleicht schon fast sagen. Und dann gab es noch Betrugsvorwürfe, Ermittlungen wurden eingeleitet, die Aktie ist regelrecht abgestürzt. Zuletzt gab es viele Kleinanleger, die gesagt haben, ja, soll ich die Aktie jetzt kaufen? Ich habe das verneint, ich habe gesagt, man soll da noch ein bisschen aufpassen. Das war auch zunächst richtig. Wer das erste Dip schon gekauft hat, der ist hier gelackmeiert. Der hat auch, wenn es heute hier deutlich nach oben ging, bisher noch nichts gewonnen. Wer natürlich dann das Tief einigermaßen erwischt hat. Aber das war sehr schwer am vergangenen Freitag. Der liegt jetzt schön vorne und der kann die Gewinne dann jetzt auch erstmal laufen lassen. Aber kaufen würde ich die Aktie nur, wenn sie tatsächlich nochmal drastisch dippt. Also deutlich unter die 300-Dollar-Marke. Ansonsten, wer drin ist, Glückwunsch. Wer nicht drin ist, der sollte sich auf andere Werte konzentrieren. Achso, ich habe eben ohnehin die Gewinner im Dow Jones, glaube ich, noch vergessen, waren noch Merck und Co. aus dem Pharmasektor und Amgen Biotech, Biopharmasektor. United Health habe ich jetzt auch im S&P 500 schon besprochen. Und generell, wie gesagt, heute eine Erholung im Biopharma, im Pharmasektor. Moderna ja auch auf der Gewinnerseite im S&P 500. Ja, und dann bleibt noch der Nasdaq 100, die amerikanischen Tech-Werte. Und auch die haben es am Schluss wieder ins Plus geschafft. Wie gesagt, teilweise an der 21.000er Marke dran. Am Ende aber 21.447,05 Punkte, ein Plus von 19,12 Punkten oder 0,09%. Verliererseite Palantir Technologies, da wurde bekannt, dass Stanley Druckenmiller mit seinem Family Office Duquesne die Position in Palantir komplett verkauft hat. Mit dicken Gewinnen. Er hat sie im ersten Quartal des vergangenen Jahres, also 2024, aufgebaut, jetzt komplett ausgecashed. Man muss aber sagen, Druckenmiller ist einer der besten überhaupt, aber er macht natürlich auch nicht alles richtig. Er hat auch, das hat er selber so gesagt, letztes Jahr Nvidia zu früh verkauft. Also insofern kann es auch sein, dass Palantir trotzdem noch weiterläuft. Heute aber standen sie erstmal auf der Verliererseite, vielleicht auch aufgrund dieser Nachricht. Und generell muss man halt schon sagen, die Begründung für den Verkauf, die Stanley Druckenmiller geliefert hat, dass die Aktie ein KGV von über 200 habe und viel zu teuer sei. Naja, KGVs würde ich im Tech-Sektor jetzt nicht unbedingt gucken. Das kann da schon mal sein, dass da ein KGV bei 40, 50, 80 oder 100 liegt. Ja, wenn gleich 200 dann auch schon sehr, oder über 200 auch schon sehr extrem ist. Aber tatsächlich finde ich mittlerweile Palantir auch einen Tick zu teuer und würde auch tendenziell hier eher mal Gewinne mitnehmen und dann schauen, ob ich da definitiv unter 100, vielleicht sogar um die $80 nochmal reinkomme. Dann Atlassian, ja, zuletzt auch wild hin und her. Auf die Zahlen reagierte sie zunächst mal mit großen Abschlägen. Dann haben die Bullen aber erstmal wieder zugegriffen, charttechnisch. Ja, ist jetzt wichtig, dass sie sich über $205 hält. Da ist sie aber locker drüber mit aktuell 214,47. Und wenn das so bleibt, dann ja, kann das sich auch konstruktiv noch nach oben auflösen. Und der Tagesverlierer, die Aktie von ARM Holding, also ARM Holding, da muss man sagen, auch ein sehr teurer Wert aus dem Chipsektor. Und generell muss man sagen, der Chipsektor war heute nicht so en vogue. Selbst andere Chip-Aktien, wie beispielsweise Nvidia, ja, die hat sich am Ende zwar nochmal leicht ins Plus gerettet, war aber mehr oder weniger den ganzen Tag über leicht im Minus. Es war jetzt auch nicht dramatisch, muss man sagen, aber sie war eben auch nicht im Plus. Und dementsprechend der ganze Chipsektor hat sich heute so ein bisschen schwer getan und dementsprechend auch die ARM Holding. Man sieht es auch daran, der Philadelphia Semiconductor Index, der SOX, der hat knapp 25 Punkte oder 0,5% verloren. Wie gesagt, es ist nicht dramatisch, es ist nicht die Welt, aber wenn der Sektor schwach ist, dann ist es jetzt auch nicht so dramatisch, wenn eine ARM Holding dann mal 2,8% verliert, zumal die Aktie ohnehin, wie gesagt, sehr hoch bewertet ist und zuletzt eine schöne Rallye hingelegt hat. Die Tiefstkurse bei den reziproken Zöllen da von Trump, diesem Liberation Day, da lag sie um die 80, jetzt aktuell trotz Rücksetzer heute 132,05, also da kann man auch nicht meckern. Und da muss man tatsächlich mal sagen, diesen Rücksetzer sollte man vielleicht mal in Anführungszeichen fressen. Die Gewinnerseite hingegen Strategy, Take-Two Interactive und Gilead Sciences. Strategy, die ehemalige MicroStrategy, hängt natürlich sehr stark an den Kryptos, besonders am Bitcoin. Der war heute auch die meiste Zeit eher im Minus, aber dann im späten Handel ist er dann ins Plus gestiegen und dementsprechend auch Strategy mit ihm. Generell bleibe ich aber dabei, wenn ich in Bitcoin investieren will, dann mache ich es direkt und nicht über den Umweg einer Strategy-Aktie. Dann Take-Two Interactive hatte kürzlich Zahlen, die ganz okay ausgefallen sind. Gab so ein bisschen Kritik. GTA, das Spiel, also Grand Theft Auto, wird jetzt wieder so ein bisschen verschoben. Da gab es ein bisschen Kritik dran, aber generell muss man auch sagen, besser man bringt ein Spiel auf den Markt, wenn es denn auch fehlerfrei funktioniert, als wie das in der Vergangenheit das ein oder andere Unternehmen der Branche ja gemacht hat, die da zu früh dran waren. Cyberpunk, wer erinnert sich nicht, und den Absturz da und der Aktie aus Polen, wie heißt die jetzt, ich habe den Namen vergessen. Und dementsprechend, wie gesagt, Take-Two Interactive, die sind auf Kurs, sehr gutes Unternehmen, sehr gute Aktie. Dennoch, es ist der Spielesektor, das ist auch ja mit Risiken behaftet und da muss man sich ein bisschen auskennen, wenn man auf solche Einzelwerte geht. Ja, und dann Gilead Sciences aus dem Biopharma-Sektor, zuletzt auch mit dem Markt nach unten geprügelt. Die Aktie war ja teilweise schon bei 120, ist dann zurückgesetzt in Richtung 95, jetzt wieder berappelt 106,16. Heute der Schlusskurs, ein Plus von über 3%, genau genommen 3,54%. Ja, und da scheint sich jetzt auch das Ganze wieder zu berappeln. Generell muss man ja auch sehen, Trump wollte ja auch im Biotech, im Pharmabereich noch Zölle einführen, ist bisher noch nichts gekommen, kann natürlich noch passieren. Dementsprechend muss man da immer noch ein bisschen genau drauf achten. Aber tatsächlich sehe ich im Bio-Pharma-Sektor auch die ein oder andere Chance. Eine Regeneron beispielsweise finde ich nach wie vor zu günstig, war heute auch die meiste Zeit des Tages über im Minus, am Ende dann aber auch ins Plus gerettet. Und insbesondere gab es hier die Meldung, dass sie aus der Insolvenz die 23andMe oder &I oder wie sie heißen, kaufen. Diese haben ja pleite, also 23andMe, so heißen sie. Die ein DNA-Analyseunternehmen, ja, was in die Insolvenz gegangen ist, was vor 3, 4 Jahren noch im Hype, ich glaube 7, 8 Milliarden Dollar an der Börse wert war. Jetzt hat Regeneron das Ganze für, ich glaube, 256 Millionen Dollar geschluckt. Und solche Deals sind natürlich nicht schlecht, wenn man solche, ja, Pleiteunternehmen aus der Insolvenz so ein bisschen rauskaufen kann. Das sind natürlich immer die besten Deals, da kauft man sehr günstig in der Regel. Und das Management hier sollte auch wissen, was es tut, ist ja in diesem Sektor sehr erfahren. Und dementsprechend Regeneron, das gefällt mir nach wie vor gut. Aber auch eine Vertex, die jetzt zuletzt deutlich zurückgekommen ist, beispielsweise, da sehe ich nach wie vor auch mehr Chancen als Risiken und den Rücksetzer zuletzt eher so ein bisschen als übertrieben an. Aber man muss natürlich immer aufpassen, es kann schnell zu fallenden Messern kommen und eine Vertex vielleicht gibt es die auch nochmal bei $400 statt bei 440, wo sie jetzt steht, auch wenn ich es vielleicht nicht unbedingt glauben würde. Ja, kommen wir zum Schluss dann noch zum Kryptosektor. Wie gesagt, den ganzen Tag über waren die Kryptos eigentlich mehr oder weniger im Minus. Die Altcoins hat es sogar etwas mehr erwischt, der Bitcoin, aber auch teilweise bei 100, 200, $3.000. Jetzt aktuell aber 105.500 und auch Ethereum wieder über $2.500. Auch die anderen Altcoins kommen wieder in Bewegung. Und ich hatte ja vor kurzem ein YouTube-Video gemacht, glaube 2 Wochen ist es her, wo ich auch darauf hingewiesen habe, dass jetzt ein Bullrun im Kryptosektor bevorsteht. Wir haben jetzt ein erstes Leck nach oben gesehen, haben das jetzt so ein bisschen auskorrigiert, auskonsolidiert. Da gibt es auch schon wieder viel Gemecker. Das freut mich aber tatsächlich immer, wenn es viel Gemecker gibt, denn wenn die Leute unzufrieden sind, wenn sie sauer sind, dass sie vielleicht auch die kurzfristigen Gewinne erstmal nicht mitgenommen haben, dann ja, ist die Stimmung negativ genug, dass bald die Rallye sich fortsetzen kann. Und insofern bin ich beim Kryptosektor eigentlich auch recht positiv und denke, ja, vielleicht mache ich morgen ein Video zum Thema Krypto für meinen YouTube-Kanal. Ja, schaut einfach mal auf dem YouTube-Kanal auch vorbei. Ansonsten habe ich für heute jetzt nichts mehr sonst mitgebracht. Wie gesagt, man könnte jetzt auch noch sich anschauen, die Entwicklung der Renditen in den USA nach diesem Downgrade von Moody's, was wir da am Freitag ja nachbörslich bekommen haben. Ist übrigens typisch, S&P hat das ja schon vor vielen Jahren gemacht, glaube 2011 oder so, war auch freitags nachbörslich. Fitch hat das dann, glaube ich, 2023 oder so gemacht, auch freitags nachbörslich und da ist jetzt Moody's gefolgt. Alle drei großen Ratingagenturen haben jetzt kein AAA mehr für die USA, aber AA1 ist jetzt auch nicht das Schlechteste, ist also eine Stufe darunter. Quasi sehr gut Minus statt sehr gut, wenn man so will. Und für den aktuellen Staatsschuldenstand der USA ist das, wie gesagt, immer noch eigentlich ein sehr, sehr gutes Rating. Und man sieht auch an den Anleihenmärkten, hat das wenig Auswirkungen. Klar, die Renditen waren heute tendenziell eher im Plus, aber jetzt zum Handelsende die zweijährigen Renditen unter 4% geblieben, 3,972. Und die zehnjährigen 4,447, also auch unter 4,5%, nachdem sie heute teilweise schon ein bisschen darüber waren. Muss man weiter im Auge behalten. Kurzfristig war es aber auch ein Sondereffekt, da möchte ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Dennoch, wie gesagt, man muss die Renditen im Auge behalten. Man hat gesehen, die reziproken Zölle von Trump, die haben für Druck gesorgt. In erster Linie aber mal auf die Anleihenmärkte und von dort schwappte der dann über auf die Aktienmärkte. Und insofern sind die Anleihenmärkte schon sehr, sehr wichtig und sollten, wie gesagt, beobachtet werden. Aber man sollte jetzt da auch nicht in Panik geraten, nur weil eine Ratingagentur jetzt da ihre Meinung plötzlich mal ändert. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Gute halbe Stunde ist es doch dann geworden, dennoch ein bisschen kürzer als zuletzt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich dann bei allen, die bis zum Ende dabei waren. Hoffe, dass es, wie gesagt, euch gefallen hat und sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, wie immer, ihr euer Sascha Huber.